Du hast einen völlig verzweifelten College-Studenten, der gerade seine Analysis-Klausur grandios in den Sand gesetzt hat. Dann hast du diesen bizarren Traum über ein Jobangebot, das mal eben eine Gehaltserhöhung von $30,000 verspricht.
Oh ja.
Und dazu hast du das antike römische Konzept von Ehre und Status. Also wenn du dich jetzt fragst, was diese Dinge miteinander zu tun haben, willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir schauen uns nämlich Dr. Craig Keeners theologische Untersuchung der Römerbrief Kapitel 10 bis 12 an.
Genau. Und wir werden heute mal richtig tief graben und sezieren, wie diese drei scheinbar ja völlig unzusammenhängenden Dinge eigentlich die Blaupause für das bilden, was Paulus ein lebendiges Opfer nennt.
Ja, und unsere Mission heute für dich beim Zuhören ist echt spannend. Wir bewegen uns nämlich von den absoluten majestätischen Höhen der theologischen Theorie.
Richtig.
Direkt runter in den rauen, ungeschönten Alltag. Also keine trockene Theorie heute.
Absolut. Und dieser Übergang, das ist wahrscheinlich einer der faszinierendsten Brüche in der gesamten antiken Literatur. Wenn man sich Keeners Vorlesung da so ansieht, merkt man sofort, wie stark dieser Kontrast eigentlich ist.
Ja, das ist fast wie so ein Schockmoment, oder?
Total. Wir kommen da aus dem 11. Kapitel und das endet mit einer extrem tiefen Doxologie. Also Paulus, der verlässt da quasi die rein logische Argumentation und wechselt in so eine, naja, fast schon poetische, erhabene Rhetorik, weil er einfach von der Größe Gottes so überwältigt ist. Und Keener weist da übrigens sehr schön darauf hin, dass er sich hier bewusst aus so dogmatischen Grabenkämpfen heraushält.
Du meinst diese klassischen Debatten wie zwischen Calvinismus und Arminianismus?
Genau die. Er sagt, er analysiert rein die literarische und logische Struktur des Textes. Und diese Struktur, die baut sich auf wie so eine riesige Welle. Die erreicht am Ende von Kapitel 11 ihren absoluten Höhepunkt.
Und dann blättern wir um.
Ja, wir blättern um zu Kapitel 12 und der Tonfall ändert sich schlagartig. Die theologische Welle bricht quasi und trifft auf den ganz harten Boden der praktischen Lebensführung.
Wow, okay, lass uns das mal kurz aufschlüsseln, weil genau dieser harte Schnitt, der lässt mich immer so ein bisschen aufhorchen. Warum braucht Paulus denn diese ellenlange theologische Abhandlung in den ersten 11 Kapiteln, bevor er überhaupt mal anfängt, handfeste ethische Forderungen zu stellen?
Ja, das ist die große Frage.
Wenn du dir so moralische Entwicklungen ansiehst, das funktioniert ja eigentlich ziemlich ähnlich. Also ein kleines Kind klaut vielleicht deshalb keinen Keks aus der Dose, weil es einfach Angst hat.
Dass Mama es erwischt.
Genau, Angst vor Bestrafung. Das ist so eine, naja, funktionierende, aber sehr rudimentäre Form der Moral, ne? Ein reifer Erwachsener hingegen, der stiehlt nicht, weil es seiner gefestigten inneren Identität widerspricht.
Richtig.
Aus Respekt vor seinen Mitmenschen. Er braucht keine Angst vor Strafe, er hat halt dieses innere Fundament. Und Kenias Kyana scheint genau das bei der Rechtfertigungslehre von Paulus herauszuarbeiten. Die Theologie ist da kein Selbstzweck.
Nein, überhaupt nicht.
Sondern sie formt erst diese völlig neue Identität, aus der heraus das richtige Verhalten dann möglich wird, oder?
Es ist exakt der entscheidende Punkt. Was hier echt faszinierend ist, Paulus legt das philosophische Fundament in Römer 11, 36, also ganz kurz bevor er zur Praxis übergeht. Er schreibt da:
Aus ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge.
Genau. Und das ist eben nicht einfach nur so ein schöner poetischer Kalenderspruch. Wenn man das mal durch die Brille des antiken Denkens betrachtet, das ja sehr stark von Aristoteles geprägt war, dann sprachen die Menschen da oft in so mehrstufigen Kausalitäten.
Also, dass es nicht nur den einen Auslöser gibt.
Richtig. Es gibt selten nur eine einzige Ursache für etwas. Paulus definiert Gott hier als die absolute Quelle aller Dinge. Also dieses aus ihm. Er ist aber auch der Vermittler oder die handelnde Kraft im Prozess, das durch ihn. Und er ist das ultimative teleologische Ziel, auf das die ganze Geschichte zusteuert, das zu ihm. Und erst weil Paulus diese allumfassende Kausalität Gottes etabliert hat,
hat er quasi das argumentative Gewicht für das, was danach kommt.
Genau. Erst dann hat er das Gewicht, um im nächsten Satz in Kapitel 12 diese massiven, wirklich lebensverändernden Forderungen an die Gläubigen zu stellen.
Und diese Forderung, die hat es wirklich in sich. Weil wenn Gott die Quelle und das Ziel von allem ist, dann verlangt Paulus als logische Konsequenz, dass wir unsere Körper als Opfer darbringen sollen.
Ja.
Er nennt es ein lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer. Und ich meine, für unsere modernen Ohren, die so an diese Kirchensprache gewöhnt sind, da klingt das fast schon wie so ein abgenutztes Klischee, weißt du?
Oh, absolut. Man überliest das so leicht.
Aber wenn du dich mal in einen Menschen in der Antike hineinversetzt, diese Formulierung, die muss doch absolut schockierend, wenn nicht sogar völlig widersprüchlich geklungen haben.
Das war ein massives Oxymoron. Ein kompletter logischer Widerspruch in sich. Ich meine, wenn ein Mensch im Römischen Reich, völlig egal, ob jetzt in Rom oder in Jerusalem, an ein Opfer dachte, woran dachte er da?
An tote Tiere?
Genau. An Blut, an den Geruch von verbranntem Fleisch und einfach an den Tod. Mit der einzigen Ausnahme des Sündenbocks, der ja lebendig in die Wüste geschickt wurde, endete jedes Opferritual damit, dass das Tier tot war.
Krass, ja.
Und Paulus nimmt jetzt dieses extrem aufgeladene, blutige Bild und dreht es komplett um. Er fordert ein lebendiges Opfer.
Also es geht ihm eben gerade nicht um dieses einmalige, dramatische Sterben als Märtyrer.
Nein, überhaupt nicht. Es geht darum, wie wir unseren alltäglichen, ganz physischen Körper Tag für Tag, Stunde für Stunde im Leben nutzen. Und dann verwendet Paulus das griechische Wort Logikus, um dieses Opfer zu beschreiben.
Was man mit vernünftig oder rational übersetzen kann, richtig?
Exakt.
Da muss ich aber jetzt echt mal kurz reingrätschen, weil das wirkt auf mich sofort wie der nächste Widerspruch. Vernunft und Hingabe oder eben Vernunft und so eine tiefe Spiritualität, die werden doch heute oft als absolute Gegensätze verstanden.
Mhm. Ja, oft schon.
Und wenn es in diesem Vers doch so stark um den physischen Körper geht, der da geopfert werden soll, warum wird dann plötzlich der Verstand, dieses Logikos, so extrem in den Mittelpunkt gerückt?
Das ist eine absolut brillante Frage. Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, finden wir die Antwort bei den antiken stoischen Philosophen. Die nutzten das Wort Logikos nämlich oft, um von rationalen Opfern zu sprechen.
Ah, okay.
Damit wollten die sich vom blinden, unreflektierten Aberglauben und diesen ganzen blutigen Tempelritualen der Massen abgrenzen. Für die war wahre Hingabe an das Göttliche eine Frage des klaren Verstandes.
Oh, wow. Also eine ganz bewusste intellektuelle Entscheidung.
Richtig. Und Paulus adaptiert dieses Denken. In Römer 12,2 macht er ganz deutlich, dass unser Verstand erneuert werden muss, weil der Verstand ja das Steuerrad des Körpers ist.
Ohne das Steuerrad tut der Körper halt einfach das Falsche.
Genau. Erinnere dich mal an Römer 1, wo Paulus den Zustand der Menschheit beschreibt. Ein korrumpierter, ein verdunkelter Verstand, der führte da unweigerlich zu Götzendienst und zu absolut destruktiven körperlichen Verhalten.
Stimmt, da war der Zusammenhang auch schon da.
Und wenn du dich stattdessen aber weigerst, dich diesem Zeitalter, im Griechischen heißt das Aion, anzupassen und dein Verstand auf das kommende Zeitalter ausgerichtet wird, dann erst weißt du ja überhaupt, wie du deinen Körper als so ein heiliges Werkzeug einsetzen kannst.
Verstehe. Wenn der erneuerte Verstand also quasi das Steuerrad ist, versuche ich mir gerade bildlich vorzustellen, wie es aussieht, wenn jemand anfängt, dieses Auto plötzlich in eine völlig andere Richtung zu lenken.
Ja. Hast du da ein Beispiel?
Ja, hier kommt nämlich in den Quellen diese Wahnsinnsgeschichte von John ins Spiel. Die dient in Kinas Vorlesung so als perfektes Fallbeispiel für die Praxis.
Oh ja, die John-Geschichte ist super.
Also Kina steckte damals während seines Doktorandenstudiums in einer echt massiven persönlichen Lebenskrise, fühlte sich völlig am Ende. Und in dieser Zeit saß er in so einem Studentenwohnheim und sprach mit einem Studienanfänger, eben diesem John.
Und John ging's auch nicht gut.
Überhaupt nicht. John war absolut verzweifelt, weil er gerade so eine wichtige Analysis-Klausur, also Mathe, komplett durchgefallen war. Sein ganzes Weltbild schien zusammenzubrechen wegen dieses Tests.
Ja, für einen Ersti fühlt sich das an wie das Ende der Welt.
Absolut. Und Kina fragte ihn daraufhin zwei so simple, aber echt bohrende Dinge. Er fragte, was ist größer, eins oder eine Million, ein Jahr oder die Ewigkeit?
Wow. Damit zwingt er ihn ja durch diese Fragen, seinen Verstand von dem aktuellen Aion, also dem jetzigen Zeitalter, und diesen irdischen Maßstäben für Erfolg loszureißen. Er zwingt ihn, die Perspektive der Ewigkeit einzunehmen.
Ganz genau. Kena sagt ihm dann, du verbringst so viel Zeit mit deinen Freunden in der Studentenverbindung und du liebst sie. Aber es gibt nichts Größeres, was du ihnen geben kannst, als ewiges Leben.
Richtig.
Nur kannst ihnen halt nicht geben, was du selbst noch gar nicht hast. Und John hat jetzt nicht sofort auf der Stelle sein Leben geändert. Aber diese Konfrontation mit der Ewigkeit, die hat in seinem Verstand gearbeitet.
Die hat Klick gemacht.
Ja. Kurze Zeit später wurde er dann tatsächlich Christ. Und jetzt wird's echt spannend für unser Thema. John war nämlich Mitglied der berüchtigtsten, absolut wildesten Studentenverbindung auf dem gesamten Campus.
Mhm.
Und er ist da nicht ausgetreten. Er blieb dort und fing an, mit seinen 40 Verbindungsbrüdern über seinen neuen Glauben zu sprechen.
Da fragt man sich ja unweigerlich, also warum schmeißt so eine wilde Studentenverbindung jemanden, der plötzlich anfängt zu predigen, nicht sofort hochkant raus?
Tja, weil sein lebendiges Opfer ihn auf einmal extrem nützlich für sie machte. Er war plötzlich der einzige Typ im ganzen Haus, der an den Wochenenden nüchtern blieb.
Ach was, der Klassiker.
Ja, wenn sich seine betrunkenen Kumpels dann aus Versehen gegenseitig Türen ins Gesicht schlugen oder sich anderweitig verletzten, war John derjenige, der bereitstand. Er hat sie mitten in der Nacht ins Krankenhaus gefahren.
Und genau an diesem Detail müssen wir mal tiefer graben, weil das erklärt den Mechanismus dieses Opfers so perfekt. Warum ist es ein profunder theologischer Akt, an einem Freitagabend den Fahrer für betrunkene Studenten zu spielen?
Ja, warum?
Weil es die physische Realität des erneuerten Verstandes ist. John opfert hier nicht sein Leben heldenhaft auf einem Altar. Er opfert seinen Schlaf. Er opfert seine Freizeit, sein Auto, seine Bequemlichkeit, um anderen zu dienen.
Er gibt Ressourcen ab.
Genau. Er verlagert seine Ressourcen komplett weg von so einer egoistischen Statuspflege hin zu einem radikalen Dienst. Und Kina erweitert diesen Gedanken dann durch ein, wie ich finde, faszinierendes Gedankenexperiment.
Das mit dem Fernsehen.
Ja. Er fragt, was würde passieren, wenn 40 Millionen Christen die 3 bis 4 Stunden, die sie statistisch gesehen jeden Tag vor dem Fernseher sitzen, stattdessen als echtes physisches Opfer darbringen würden?
Wow, das ist eine Menge Zeit.
Stell dir das mal vor, für die Gemeinschaft, für Nachbarschaftshilfe oder für das Gebet. Die gesellschaftliche Transformation, die wäre gewaltig. Gleichzeitig warnt Kina da aber auch sehr weise davor, in so eine Falle zu tappen.
Inwiefern?
Wir dürfen unser Leben jetzt nicht obsessiv mikromanagen. Es geht eben nicht darum, sich für jede halbe Stunde Freizeit auf der Couch sofort schuldig zu fühlen. Es geht um die grundsätzliche Ausrichtung unseres Lebenskompasses.
Ja, das macht Sinn. Weil Johns Entscheidung, seine Nächte für seine betrunkenen Freunde zu opfern, die war ja moralisch recht eindeutig, oder? Das war offensichtlich eine gute Sache.
Richtig.
Aber wenn du versuchst, im Licht der Ewigkeit zu leben, sind deine alltäglichen Entscheidungen ja oft viel, viel nebliger. Wie navigiert dieser erneuerte Verstand durch die komplexen Grauzonen des Lebens?
Das ist die Praxisfrage schlechthin.
Paulus sagt ja, wir sollen prüfen, was der Wille Gottes ist. Und er nennt es gut, wohlgefällig und vollkommen. Und hier wird es echt interessant, weil ich muss zugeben, ich dachte früher immer, das seien so 3 verschiedene Qualitätsstufen von Gottes Willen.
Ah, wie bei Olympia?
Ja, genau. So nach dem Motto, Bronze ist der gute Wille, Silber der wohlgefällige und wenn du alles, aber auch wirklich alles exakt richtig machst, dann triffst du den goldenen, den vollkommenen Willen Gottes.
Ja, das ist ein extrem weit verbreiteter Irrtum. Kina stellt in der Analyse ganz klar heraus, dass es sich hier überhaupt nicht um Abstufungen handelt, sondern um parallele Kriterien.
Also antike philosophische Kriterien.
Exakt. Es sind Prüfsteine, ganz ähnlich wie bei den Stoikern. Das Wort vollkommen im griechischen Teleios, das meint in diesem Kontext nicht makellose Perfektion, also nicht wie 100 Punkte in der Mathe-Klausur.
Okay.
Sondern es bedeutet, reif zu sein oder vollständig. Zielgerichtet in seinem jeweiligen Bereich. Und um zu zeigen, wie unterschiedlich man diesen Willen Gottes eigentlich erkennen kann, bringt die Quelle 2 Geschichten, die gegensätzlicher kaum sein könnten.
Oh ja, die Geschichte von Ken Connors Schwager, M.R.A. Musunga.
Ach,
oder?
Genau, die erste. Musunga war während eines Krieges unterwegs, um seine Familie zu suchen. Und er befand sich auf so einem öffentlichen Markt, als er plötzlich eine völlig überwältigende geistliche Intuition verspürte.
So ein inneres Alarmsignal.
Ja, ein massiver innerer Drang, sofort umzukehren. Und er tat es. Er ging weg. Und nur wenige Sekunden später wurde genau dieser Markt von Maschinengewehrfeuer durchsiebt.
Wahnsinn. Aber bei so einer krassen Geschichte stellt sich für mich natürlich sofort die Frage, wie unterscheidet man denn in so einer Extremsituation eine echte geistliche Führung von, naja, purer Panik oder Paranoia?
Ja, das ist wahnsinnig schwer zu quantifizieren. Aber laut Kina beschreiben Menschen in genau solchen Momenten oft so eine viszerale, fast schon physische Gewissheit. Eine Klarheit, die sich radikal von der panischen Unruhe der normalen menschlichen Angst unterscheidet.
Okay, das ist natürlich eine sehr extreme Form der Führung. Aber die zweite Geschichte aus der Quelle, die ist ja viel alltäglicher und methodischer.
Ja, die Gehaltsgeschichte.
Richtig. Kina bekam ein Jobangebot an einer anderen Universität. Und das hätte ihm ein sattes Plus von $30.000 im Jahr eingebracht.
Das ist eine Menge Geld.
Absolut. Das ist eine Summe, bei der die allermeisten Menschen, mich hundertprozentig eingeschlossen, nicht zweimal nachdenken würden. Aber er hatte innerlich einfach keinen Frieden damit.
Mhm.
Es fühlte sich für ihn nicht richtig an. Also ging er schlafen, betete darüber und träumte in dieser Nacht, dass er seinen Theologenkollegen Ben Witherington um Rat fragen sollte. Als er aufwachte, dachte er sich so, okay, das war nur ein Traum, aber hey, warum eigentlich nicht?
Man hat ja nichts zu verlieren.
Genau. Also schrieb er Witherington eine E-Mail. Und völlig unerwartet schrieb der zurück, dass bei ihnen an der Uni gerade eine Stelle frei werde. Eine Stelle, auf die Kina sich nie beworben hatte.
Krass, wie sich das manchmal fügt.
Ja. Und letztendlich war es dann seine Frau, die ihm bei der Einordnung der Ereignisse und der endgültigen Entscheidung geholfen hat.
Das Prinzip Isaac und Rebecca.
Ganz genau. Kinas dachte sich ganz pragmatisch, angelehnt an das Alte Testament, hätte Isaak öfter auf seine Frau Rebekka gehört, hätte er sich echt viele Katastrophen erspart. Also hörte er auf den Rat seiner Frau, nahm diese andere Stelle an und es war exakt der richtige Weg.
Ja, und wenn wir diese beiden Geschichten jetzt mal nebeneinander legen, dann sehen wir erst die ganze Bandbreite des erneuerten Verstandes. Bei seinem Schwager Musunga, da funktionierte die Führung wie so ein GPS im Auto.
Eine ganz klare Sprachansage.
Richtig. Eine unmissverständliche Ansage im letzten Moment. So, jetzt Dings abbiegen, sonst knallt es.
Ja.
Bei Kinas Jobentscheidung hingegen, da war es eher wie das Navigieren mit einem Kompass. Er hatte ja keine detaillierte Routenbeschreibung. Er musste beten, er musste auf seine Intuition, also den Traum achten, den weisen Rat seiner Frau einholen und dann eine rationale Entscheidung treffen.
Eine, die diesen Kriterien von gut, wohlgefällig und vollkommen entsprach.
Exakt.
Und dieser ethische Kompass, der navigiert uns eben nicht nur durch unsere privaten Karriereentscheidungen, sondern Paulus lenkt diesen Fokus dann direkt in die Gemeinschaft der Glaubenden, also den Leib Christi.
Mhm.
In Römer 12 spricht er von dem Maß des Glaubens, das jedem zugeteilt ist. Und ich habe gelesen, es gab ja Zeiten in der Kirchengeschichte, in denen Theologen ernsthaft dachten, das Maß des Glaubens beziehe sich auf den objektiven Kanon der Bibel.
Ja, das ist eine ältere Auslegung, aber Kina korrigiert das sehr deutlich. Es geht hier um die subjektive Proportion des Glaubens. Also das, was jedem Einzelnen zugemessen wird, um ganz spezifische individuelle Gaben innerhalb der Gemeinschaft auszuüben.
Okay, also eher die Funktion.
Genau. Jeder hat eine andere Funktion im Leib Christi. Niemand kann da unabhängig als Einzelkämpfer existieren.
Und das wird echt extrem greifbar, wenn Paulus dann anfängt, praktische Ethik zu fordern. Er spricht da nämlich nicht von so einem vagen philosophischen Wohlwollen, sondern von schweißtreibender, ressourcenintensiver Gastfreundschaft.
Oh ja.
Ich meine, in der Antike gab's ja keine sicheren Hotels. Da bedeutete Gastfreundschaft oft, reisende Fremde, die mit so Empfehlungsschreiben kamen, wochenlang bei sich aufzunehmen und durchzufüttern.
Teilweise bis zu 3 Wochen.
Wahnsinn. Das ist keine theoretische Nächstenliebe mehr. Das bedeutet, seinen privaten physischen Raum komplett aufzugeben. Und Kina illustriert das mit einer sehr persönlichen Geschichte, die mich echt berührt hat.
Ja, die Geschichte seiner Frau?
Genau. Seine eigene Frau musste als Flüchtling aus einem Kriegsgebiet in Kamerun fliehen. Und sie wurde dort von einer Familie namens Muma aufgenommen. Und zwar nicht für ein kurzes Wochenende, sondern für 8 volle Monate.
8 Monate, wow.
8 Monate lang eine geflüchtete Person im eigenen Haus zu versorgen, das ist für mich die ultimative Verkörperung von Römer 12 in der echten Welt. Die Sorge für die Armen und Verwundbaren ist hier kein optionales Extra für besonders fromme Menschen.
Nein,
es ist das absolute Kernstück des christlichen Lebens.
Und genau an diesem Punkt macht Kina dann eine echt scharfe historische Beobachtung, die zeigt uns, wie sehr wir diese Texte heute manchmal völlig missverstehen.
Okay, erzähl.
Im Amerika des frühen 20. Jahrhunderts, da kam es zu einer tiefen, ja fast schon tragischen Spaltung in der Kirchenlandschaft. Wir betrachten das hier ganz neutral, wie Kina das einordnet, ohne sich da auf eine Seite zu schlagen.
Okay, verstanden.
Auf der einen Seite formierten sich die sogenannten Fundamentalisten. Deren Fokus lag stark auf der Verteidigung der reinen Lehre, also auf Wundern, der Jungfrauengeburt und der ganz persönlichen Errettung.
Mhm.
Auf der anderen Seite standen die Modernisten. Die lehnten die übernatürlichen Elemente oft ab, legten aber ihren gesamten Fokus auf das sogenannte Social Gospel.
Also soziale Gerechtigkeit, Armenspeisungen und so.
Genau, gesellschaftliche Reformen. Und diese beiden Lager, die bekämpften sich jahrzehntelang echt bitterlich. Erst Mitte des Jahrhunderts, unter anderem durch Persönlichkeiten wie Billy Graham, begann sich langsam wieder die Erkenntnis durchzusetzen, dass diese Trennung absurd ist. Die Bibel lehrt nämlich beides.
Ah, okay.
Und wenn wir Römer 12 ernst nehmen, sehen wir, dass der Text diesen Konflikt im Keim erstickt. Die hohe dogmatische Theologie der Errettung aus Kapitel 11, die ist der eigentliche Motor für die radikale Armenfürsorge und Gastfreundschaft in Kapitel 12.
Das heißt, für den Zuhörer festgehalten, eine echte Umsetzung von Römer 12 erlaubt einfach keine Trennung. Tiefer Glaube und harte soziale Arbeit sind keine Gegensätze. Die bedingen einander zwingend.
Absolut.
Aber weißt du, Gastfreundschaft unter Gleichgesinnten oder unter Freunden, das ist ja an sich schon schwer genug. Aber Paulus dreht den Schwierigkeitsgrad jetzt noch weiter auf.
Oh ja, jetzt wird's jetzt ungemütlich.
Er sagt nämlich, wie dieser erneuerte Verstand reagieren soll, wenn er auf die Welt da draußen trifft, auf Feinde und Außenseiter. Er fordert radikale Empathie. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden.
Mhm.
Kena erwähnt ja, dass im antiken Judäa sogar hochgelehrte Rabbiner ihre Vorlesungen sofort unterbrochen, wenn so ein Hochzeits- oder Trauerzug vorbeizog, nur um sich dem Zug anzuschließen. Die Gemeinschaft stand einfach über der akademischen Arbeit.
Das ist schon krass.
Ja. Aber der wirkliche Schocker, der in dieser römischen Kultur, die ja komplett von Ehre, Scham und Status besessen war, wie so eine Bombe eingeschlagen haben muss, ist dieser kurze Satz: Haltet euch zu den Niedrigen.
Ja, das wirft wirklich eine ganz wichtige Frage auf. In einer Gesellschaft, die komplett auf so Patron-Klient-Beziehungen aufbaut, war das ja quasi sozialer Selbstmord.
Man ist doch eigentlich aufgestiegen, indem man sich mit den Mächtigen umgeben hat, oder?
Genau, Hobnobbing mit der Elite. Und um zu illustrieren, wie radikal Paulus hier das Weltbild auf den Kopf stellt, zieht Kina einen, wie ich finde, genialen Vergleich zum Lukas-Evangelium heran.
Die Augustus-Sache.
Richtig. Er stellt den römischen Kaiser Augustus dem Säugling Jesus gegenüber. Augustus wurde damals als der absolute Heilsbringer verehrt. Er galt als der Schöpfer der Pax Romana, des römischen Friedens. Man baute ihm Tempel. Er herrschte in Marmorpalästen und die Elite sonnte sich in seiner Nähe.
Mhm.
Aber wie keiner sehr nüchtern analysiert, dieser Frieden war für die unterworfenen, brutal besteuerten Völker reine imperiale Propaganda. Das war eine Fiktion. Und dann kommt der wahre König der Ewigkeit.
Und wie wird er offenbart?
Ja, das ist die ultimative Umkehrung. Er wird in einem dreckigen Futtertrog für Tiere geboren. Und die ersten, die von dieser kosmischen Sensation erfahren, sind nicht die Eliten in Jerusalem oder Rom, sondern Hirten auf dem Feld.
Und Hirten waren doch damals absolute Außenseiter, oder?
Komplett. Menschen am untersten Rand der sozialen Hierarchie. Deren Zeugnis zählte nicht mal vor Gericht.
Wahnsinn. Das ist wirklich die ultimative Subversion von Macht und Status. Und was lernen wir jetzt daraus für unseren eigenen Umgang mit der Welt und mit Konflikten?
Wenn du die Präsenz Gottes suchst, findest du sie eben nicht, indem du dich an die mächtigen und reichen Anbietern gehst.
Nein, Gott offenbart sich bei den Niedrigen. Und wenn wir selbst angegriffen werden, dann gilt eben nicht das römische Prinzip der Vergeltung, um die Ehre wiederherzustellen, sondern die Maxime, überwinde das Böse durch das Gute.
Das ist die unweigerliche, logische Konsequenz des erneuten Verstandes. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott letztendlich souverän ist und die Ewigkeit real ist, dann verlierst du diesen zwanghaften Überlebensinstinkt, dein eigenes Ego ständig verteidigen zu müssen.
Ja.
Du musst keinen Status mehr durch Rache zurückgewinnen. Du bist endlich frei, um wahrhaftig zu dienen.
Also wenn wir uns diese architektonische Meisterleistung von Paulus jetzt noch einmal als Ganzes überblicken, dann sehen wir da einen ganz klaren roten Faden für dich, den du mitnehmen kannst.
Mhm.
Wir starten bei dieser majestätischen Doxologie der Erkenntnis, dass Gott die absolute Quelle und das teleologische Ziel von allem ist. Und weil das wahr ist, können wir uns als lebendiges physisches Opfer darbringen.
Genau.
Der Mechanismus dafür ist dieser erneuerte Verstand, der eben auf die Ewigkeit kalibriert ist. Das verändert, wie wir unsere Zeit sehen. Denk an John, der seine Nächte opferte, um der nüchterne Fahrer zu sein.
Ja.
Dieser Verstand nutzt spirituelle Intuition und weisen Rat als Kompass für Jobentscheidungen. Und er zwingt uns zur radikalen Gastfreundschaft und definiert Ehre völlig neu. Weg von den Palästen der Macht hin zu den Außenseitern an den Futtertrügen der Gesellschaft.
Das ist wirklich eine gewaltige theologische Reise, die wir da heute gemacht haben.
Absolut.
Und wenn wir all das jetzt auf unsere heutige Realität übertragen, möchte ich dir zum Schluss noch einen provokanten Gedanken mitgeben. Einen, der auf diesen alten Quellen aufbaut, aber direkt in unser Wohnzimmer zielt.
Okay, schieß los.
Wir haben heute gesehen, dass Paulus ganz explizit unseren physischen Körper, unsere Zeit und unseren Raum als Opfer fordert. Also keine abstrakten Ideen, sondern echte Hände, echte Füße und offene Haustüren.
Mhm.
Wenn es so ist, wie leben wir dieses lebendige Opfer dann heute? In einer zunehmend digitalen, körperlosen Welt. Wir verbringen doch einen Großteil unseres Lebens hinter leuchtenden Bildschirmen. Wir sitzen als kleine Kacheln in virtuellen Meetings und pflegen Beziehungen oft nur noch über asynchrone Textnachrichten. Wir haben es eigentlich perfektioniert, uns physisch zu entziehen.
Das stimmt, ja.
Die Frage, die du also heute in deinen Alltag mitnehmen kannst, lautet: Wie sieht ein echtes, lebendiges, physisches Opfer im Zeitalter der virtuellen Realität überhaupt aus?
Wow, das ist eine echt tiefgehende Frage zum Selbsterforschen. Eine Herausforderung, die Paulus uns heute quer durch die Jahrtausende stellt. Ein fantastischer Schlusspunkt für unsere heutige Analyse. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.